Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie wissen wollen, was in der neuen Leitlinie zur angeborenen CMV-Infektion steht, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Privatdozent Dr. Horst Buxmann aus Gelnhausen. Horst, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir die aktuelle Leitlinie zur angeborenen CMV-Infektion zu besprechen. Also, herzlich willkommen beim NeoCast.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, das zu kommunizieren. Leitlinien bringen dann ja nur dann was, wenn sie auch in die Breite getragen werden.
Okay, genau. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich natürlich erstmal kurz vorstellen. Privatdozent Dr. Horst Buxmann. Und wenn man dem Internet glauben darf, bist du auf einem großen landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen, hast dann in Frankfurt am Main Medizin studiert und dort auch die Facharztausbildung gemacht.
Ja.
2006 hast du wohl die Schwerpunktbezeichnung für Neonatologie erhalten und dann in Frankfurt auch auf der neonatologischen Intensivstation als stellvertretender Leiter gearbeitet. Und dann bist du in den Corona-Jahren nach Gelnhausen gewechselt, um dort zunächst die Neonatologie zu leiten. Und jetzt bist du seit ungefähr einem Jahr auch Chefarzt der Kinderklinik. Ne?
So ist
Habe ich irgendwas vergessen, was für dich noch wichtig, besonders wichtig ist?
Ich bin CMV seronegativ.
Guter Hinweis. Ja, so muss man sich jetzt outen. Ne? Ja,
ja, genau.
Aber da würde mich doch gleich mal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit CMV-Infektion, CMV in der Schwangerschaft so intensiv zu beschäftigen?
Tatsächlich initiiert wurde das so 2003 vom Professor Bauer seinerzeit. Der war die Nachfolger vom Professor von Löwen. Ich kam nach Berlin. Der hat sich sehr intensiv beschäftigt mit der Ernährung von Frühgeborenen. Und hatte da ein CMV-Projekt aus Berlin. Da ging es eben um die Transmission von CMV über die Muttermilch. Und das hat er mir dann ans Herz gelegt. Und irgendwie habe ich dann da Blut geleckt, weil da war doch vieles unklar. Um ganz ehrlich zu sein, ist auch weiterhin vieles unklar. Also es ist nicht besonders eine große Trendschärfe. Und so hat sich das dann sozusagen von der postnatalen CMV-Infektion von Frühgeborenen über die Muttermilch ausgeweitet auf die konatale CMV-Infektion und dann rüber zu den Frauenärzten. Und so hat sich das peu à peu weiterentwickelt bis hin zu Fragen von Schwestern, wenn sie schwanger waren und negativ, CMV-negativ waren, was sie denn machen sollten. Ja, und es sind jetzt weiter viele Fragen offen.
Okay, aber mittlerweile sind ja einige Fragen schon beantwortet. Und wir haben ja im NeoCast relativ viele junge Zuhörer. Und vielleicht kannst du denen kurz mal schildern, wie so die Situation bezüglich CMV war, so um die Jahrtausendwende.
Also die Einordnung der Pathologie von CMV war noch schwerer, als sie jetzt ist. Also welche Erkrankungen bedingen CMV? Bei wem ist CMV eher kein Problem und kann man sich da wirklich drauf verlassen? Und da haben sich die letzten 20 Jahre doch ein paar Eckpfeiler manifestiert. Also zum Beispiel bei der postnatalen CMV-Infektion über die Muttermilch kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass ein reifes, gesundes, immunkompetentes Neugeborenes von der postnatalen CMV-Infektion nicht wirklich schwer klinisch krank wird. Bei den allermeisten merkt man es gar nicht und vielleicht mal hier und da ein bisschen eine Transaminasenerhöhung. Das geht in der Regel von selber wieder weg. Das war 2020 nicht so klar.
Okay.
Und bei der konatalen CMV-Infektion, da war seinerzeit noch nicht klar, nicht so klar, wie bedeutsam der Transmissionszeitpunkt des Virus intrauterin ist. Also jetzt auch in der neuen Leitlinie wird sehr deutlich unterschieden, ob man von einer Primärinfektion der Schwangeren im ersten Trimenon ausgehen muss, was dann bei einem Virusübertritt auf den Fäden ein relevantes Risiko für Gesundheitsschäden hat, oder ob die Primärinfektion der Schwangeren jenseits des ersten Trimenons, also im zweiten oder im dritten Trimenon stattgefunden hat, da ist man heute viel, viel entspannter. Also, dass dann Krankheitssymptome beim Neugeborenen auftreten, das liegt im einstelligen Prozentbereich. Das war seinerzeit bei weitem nicht so klar.
Okay. Du hattest ja schon darauf hingewiesen, dass sozusagen die CMV-Infektion bei Erwachsenen relativ symptomfrei ist. Das merkt man nicht so richtig deutlich. Dementsprechend auch während der Schwangerschaft nicht unbedingt. Wie viele Menschen sind denn, wie ist denn die Prävalenz bezüglich CMV-Infektionen beziehungsweise CMV-positiven Status?
Also wenn man es ganz grob nimmt, die Seroprävalenz in Deutschland ist in der Größenordnung von 50%. Aber das könnte man jetzt noch ganz fein aufdröseln. Also es ist abhängig vom Alter, vom sozioökonomischen Status und von der Region, wo man lebt. Und also, aber dicke Daumen mal Pi, die Hälfte von uns ist seropositiv und die andere Hälfte ist seronegativ.
Okay. Und jetzt die nächste Frage. Warum ist eine Infektion während der Schwangerschaft? Und du hattest ja schon darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied macht, erstes Trimenon versus zweite oder dritte Trimenon. Warum ist sie so gefährlich?
Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also CMV ist generell ein Erreger, der für die Menschen ein Problem ist, die kein gutes Immunsystem haben. Gilt ja auch in der Onkologie beispielsweise. Transplantierte Patienten haben da auch ein Problem mit. Und die Immunologie beim Pferden im ersten Trimenon ist mehr oder minder nicht existent. Also die können sich so gut wie gar nicht wehren. Und wenn dann das Virus übertritt, dann breitet sich's da aus und sorgt für Schäden. Und je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, desto besser kann sich das Kind auch intrauterin erwehren und findet dann ja auch im zweiten Trimenon irgendwann der Antikörpertransfer von der Mutter aufs Kind statt und dann sind die Schäden deutlich geringer. Und also das kann man vielleicht als eine Take-Home-Message mitnehmen. Also CMV ist für die Menschen ein Problem, die kein fittes Immunsystem haben. Das gilt dann auch für die mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten.
Okay,
also im angeborenen Screening ist ja auch Skid-Screening drin. Ja. Für die ist das dann wieder eine andere Welt.
Okay, kommen wir jetzt mal zu dem ersten Fall, dass in der Schwangerschaft, also im ersten Trimenon, die Schwangere vorher CMV-negativ gewesen ist, dann eine CMV-Infektion erwirbt. Welche Probleme sind da bei dem Fetus zu erwarten?
Also das kann sehr unterschiedlich sein. Die können mikrozephal werden, die können einen echoreichen Darm bekommen, die können hydroptisch werden, die können einen intrauterinen Fruchttod erleiden. Sie können aber auch asymptomatisch bleiben. Und dann gibt es noch Symptome, die kriegt man dann erst nach der Geburt raus, so wie Schwerhörigkeit. Das wird man intrauterin nicht diagnostizieren. Und auch, also es müssen nicht alle krank werden, aber die haben das höchste Risiko.
Also wichtig, Nervensystem, Hirnentwicklung wird insbesondere beeinträchtigt. Ja. Und dann, wie sieht's aus im zweiten, dritten Trimenon? Womit muss die Schwangere da rechnen, wenn die Infektion auftritt?
Also wie gesagt, überhaupt eine Gesundheitsstörung im einstelligen Prozentbereich. Und dann geht es dann schon eher Richtung Hörstörung und nicht so schwere zerebrale Fehlbildungen oder Entwicklungsstörungen. Also da für diese Schwangeren gibt es ja auch keine Therapieempfehlungen mehr. Also man würde tatsächlich, wenn sicher ist, die Primärinfektion war jenseits vom ersten Trimenon, würde man auf eine Wait-and-See-Strategie wechseln.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn die Symptome nicht so richtig typisch sind, wann sollte eine Schwangere daran denken? Oder was sollte man machen als Frau, wenn man schwanger ist, schwanger werden möchte, bezüglich dieser CMV-Geschichte?
Dann sollte die Schwangere oder die, die es werden möchte, die Hygieneempfehlungen befolgen. Also man kann über geeignete Hygienemaßnahmen das Infektionsrisiko mindestens halbieren. Und der Hintergrund ist der, dass eine besondere Risikogruppe sind Kleinkinder. Also Kleinkinder, können CMV über lange Zeit ausscheiden, ohne selber krank zu sein. Und dann ist es wichtig, dass sich Frauen, die sich mit Familienplanung beschäftigen, nicht mit Urin oder Speichel von Kleinkindern in Kontakt kommen. Und wenn sie das doch tun, dann ihre Hände oder womit sie sich kontaminiert haben, mit Wasser und Seife gut waschen. Das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste meiner Meinung nach in der gesamten Leitlinie, weil bei allen Punkten, die dem nachfolgen, ist die Datenlage ist vorhanden, aber es gibt andere Bereiche, da gibt es mehr Daten und jede verhinderte CMV-Infektion ist wirklich eine gute CMV-Infektion. Und das deswegen wäre es wirklich gut, wenn die Frauen wüssten, okay, meide Speichel und Urin von Kleinkindern und wenn du doch Kontakt hattest, dann wasch die Hände mit Wasser und Seife und auch wenn schon ein Kind zu Hause ist, dann man muss das Kind nicht auf den Mund küssen, man kann es auf den Kopf küssen, man kann es umarmen, man sollte nicht das Löffelchen ablecken nach der Mahlzeit, man sollte auch nicht das restliche Mahlzeit essen, sondern einfach wegwerfen und da gibt's viele Möglichkeiten und das ist auch mit der Grund, warum ich meinen eigenen CMV-Status genannt habe.
Gehalten hast.
Ja, also am Anfang habe ich da nicht so wahnsinnig danach geguckt, aber ich bin jetzt 30 Jahre Kinderarzt, habe selber drei Töchter. Es braucht halt, also um sich mit CMV zu infizieren, braucht man auch schon eine gewisse Viruslast. Also mit 1-2 Viren ist das nicht getan. Das ist nicht wie Hepatitis C oder so, sondern da brauchst du schon auch ein bisschen Menge. Okay. Und natürlich sind die Hygienemaßnahmen, das ist nicht 100%. Wenn der Teufels will, schlägt der Blitz trotzdem ein. Aber dann sind die Menschen informiert und sie haben die Chance, sich davor zu schützen. Und es klappt auch eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Der momentane Status ist leider so, dass das viele nicht so wissen. Und die, die dann mit dem CMV-Kind bei uns in der Klinik landen, das sind schon noch ein relevanter Teil an Frauen, die einfach baff erstaunt sind. So, was hat mein Kind? Wie schreibt man das? Und dann fangen die an, im Internet zu lesen und dann sind sie überrascht. Und das ist nicht gut.
Okay, also Punkt 1, wichtig, den eigenen CMV-Status zu wissen. Und Punkt 2, wirklich diese Hygienemaßnahmen. Und du hast dir die Beispiele gebracht, ne? Löffelchen ablecken oder auf den Mund küssen oder so. Das ist so, was man, nachdem ich das auch so gehört habe, wenn man jetzt mal intensiv rumschaut, ist das ja doch gängige Praxis, ne?
Ja.
Oder den Nuckel ablecken oder so vom Kind, indem man dem auch was Gutes tun möchte.
Ja.
Gut. Also, wenn jetzt eine Frau CMV-negativ ist, den Verdacht hat, dass sie CMV in der Schwangerschaft oder kurz vorher erworben hat, was sollte man denn machen?
Dann zeitnah eine CMV-Serologie bestimmen und gucken nach dem IgG und dem IgM. Und auch das war vor 20 Jahren noch anders. Also da war das alles so mit ein bisschen, ja, dann gucken wir mal bei Gelegenheit und dann kam Befund zurück und der hat so ein bisschen Hinweis, ja, das kontrollieren wir nochmal in 14 Tagen. No way. Es ist genau andersrum. Also wenn man denkt, da war was, dann Futter bei die Fisch und Gas geben. Dann wirklich eine Serologie machen, weil wenn eine CMV-Primärinfektion im ersten Trimenon diagnostiziert wird, dann wird eine antivirale Therapie mit Valacyclovir außerhalb der Zulassung empfohlen. Muss man mit den Frauen gut besprechen. Ist nicht jedermanns Sache. Und es gibt auch Menschen, die sagen, das wollen wir nicht. Aber diese Option hat man. Da gibt es eine ganz gute prospektiv randomisierte Doppelblindstudie, die doch einen deutlich signifikanten und auch klinisch relevanten Effekt gezeigt hat. Also wenn die Hygiene nicht funktioniert hat und man hat eine Primärinfektion, dann nicht auf die lange Bank schieben, dann dran gehen.
Ja. Und ihr hattet also wirklich als Cut auf 13+6 Schwangerschaftswochen gesagt, sozusagen erste Trimenon, dann anfangen zu behandeln. Was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist dann, also die Therapie sind 8 Gramm Valacyclovir, das ist ziemlich viel, sollte man möglichst breit über den Tag verteilen, also je nachdem, wie es die Mutter gestalten kann, 4 mal 2 Gramm oder man kann auch 8 mal 1 Gramm, aber ich glaube, das ist ganz schön schwierig im Alltag. Das muss die Frau dann entscheiden. Aber 4x2 über den Tag verteilt, das wäre schon ganz gut, macht weniger unerwünschte Wirkungen, wie zum Beispiel Niereninsuffizienz. Und das würde man, diese Therapie würde man fortsetzen, so bis zur Amniozentese um Schwangerschaftswoche 18. Und dann würde man schauen, hat diese medikamentöse Prävention dann wenigstens funktioniert? Also ist das Kind weiterhin CMV-frei? Wenn das so ist, würde man die Valacyclovir-Therapie beenden. Und dann würde man sagen, okay, wenn sich das Kind jetzt sozusagen jenseits von 20 Wochen noch mit CMV infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da davon krank wird, so gering, dass es diese Off-Label-Therapie mit Valacyclovir nicht mehr rechtfertigt. Also
okay.
Man würde also im ersten Tremenon behandeln bis zur Amniozentese. Ist die Amniozentese CMV negativ, würde man es beenden. Trotzdem würde man beim Kind nach Geburt nochmal danach schauen. Mhm. Und man wird auch das Kind nochmal untersuchen müssen, wenn es positiv ist. Ne, dass es doch zu den 1-2% gehört, die dann doch vielleicht eine Störung entwickelt haben.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattet ihr auch gesagt, mindestens 6-8 Wochen erstmal behandeln und dann die Amniozentese machen, also wenn es nachgewiesen ist? Oder? Also
die Primärinfektion müsste mindestens schon 6-8 Wochen zurückliegen. Sonst, weil so lange dauert es, bis das Virus dann überhaupt im Fruchtwasser drin
ist. Ach so, also es ging nicht um die Behandlung primär, sondern um die Primärinfektion. So,
bis das Virus dann der Mutter auf den Feten ins Fruchtwasser. Ja. Das dauert seine Zeit.
Verstehe. Okay. Gut, jetzt hat man das schon kurz skizziert, wenn die Behandlung erfolgreich war oder es keine Behandlung gegeben hat, weil es nicht bekannt war. Das Kind kommt auf die Welt mit einer angeborenen CMV-Infektion. Wir haben relativ wenig Daten, habe ich gehört. Ne? Also ihr schätzt so 1.500 bis 4.500 Kinder, aber es ist nur eine Schätzung, weil nur in Sachsen das erfasst wird. Ja,
da hat Sachsen wirklich eine herausragende, gute Sonderposition. Es ist meldepflichtig in Sachsen. Ich hatte da auch Kontakt und ich habe dann das ins Verhältnis gesetzt, die Anzahl der gemeldeten Fälle im Verhältnis zur Geburtenzahl in Sachsen und wollte einfach, also gemeinhin sagt man, CMV ist die häufigste angeborene Infektion, aber es ist in Deutschland insgesamt nicht meldepflichtig. Und da war es das Einzige, wo man mal wirklich ein bisschen gucken konnte, war dann Sachsen. Und da war es auch so. Also zum Beispiel Toxoplasmose ist meldepflichtig, Röteln ist meldepflichtig, Listerien sind meldepflichtig, aber CMV halt nicht. Also denkt man, wenn man jetzt internationale Studiendaten auf uns überträgt, sagt, das wird schon so sein, aber richtig wirklich proven ist es leider nicht, weil nicht meldepflichtig. Das ist natürlich schon, haben wir wieder so eine kleine Unwägbarkeit, die meiner Meinung nach vermeidbar wäre. Also so viel Meldepflichten, das wäre bei mir CMV auch relativ einfach machbar. Also CMV-Nachweis im Urin in den ersten 3 Lebenswochen und damit ist es bewiesen. Ein
relativ klares Schema.
Ja, könnte man über Labormeldung machen.
Dann spielen wir mal einige Varianten durch. Also wir haben jetzt die Mutter, wo wir wissen, die ist behandelt worden während der Schwangerschaft, was ja der klarste Fall ist. Was mache ich mit dem Kind nach der Geburt?
Nach der Geburt, das kann erstmal ganz normal zur Welt kommen, nach Maßgaben der Frauenärzte. Und mein Tipp, also tatsächlich den Eltern prellt es in den Regeln, unter den Nägeln, ob das Kind jetzt positiv ist oder nicht. Und da ist es so, die höchste Aussagekraft hat der Urin. Aber wenn dann so ein Mädchen gerade geboren ist und dann ein Pipi-Beutel, bis das funktioniert, das kann wirklich sich hinziehen. Deswegen, also ich habe es hier im Kreißsaal hinbekommen, bei Familien mit CMV in der Vorgeschichte, dann kriegen die Kinder direkt nach Geburt einen Mundschleimhautabstrich, weil die kommen aus dem Fruchtwasser, das ist nichts anderes als kindlicher Urin. Und der wird wirklich unmittelbar nach Geburt genommen. Man braucht den Urin später auch noch, aber ich habe bis jetzt noch kein Mismatch zwischen Abstrich und Urin hier gesehen, wenn man es wirklich so zeitnah gemacht hat. Und dann kommt der Abstrichbefund zurück und dann kann man zu den Eltern gehen und sagen, hier haben sie zu, der Abstrich ist negativ. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt im Urin noch positiv ist, kleiner 1%, also holen sie mal tief Luft. Okay. Oder aber man sagt, leider Gottes, es war positiv, das müssen wir im Urin noch bestätigen, aber wir müssen jetzt Diagnostik betreiben, ob ihr Kind nur das Virus ausscheidet oder ob ihr Kind von der Infektion krank ist und ob das möglicherweise die Indikation für eine antivirale Therapie beim Kind darstellt.
Aber auch wichtig an dieser Stelle wieder, man braucht kein Blut. Ich bin damit noch groß geworden, dass man irgendwie Blutabnahme und alles Mögliche gemacht hat.
Ja, tatsächlich, wenn es dann positiv ist und man Richtung Therapie kommt, dann braucht man schon Ausgangswerte.
Aber erstmal für die primäre Diagnostik, darum ging es mir jetzt. Ne?
Tatsächlich, bei uns ist etabliert, bei so einer Geschichte, wenn wir es vorher wissen, wir asservieren Nabelschnurblut. Also Kind wird geboren, kriegt einen Abstrich und es werden zwei EDTA und ein Serumröhrchen Nabelschnurblut. Da kommt der Aufkleber vom Kind drauf und wird in den Kühlschrank gestellt. Und wenn dann der Mundschleimhautabstrich negativ ist, dann bleibt es weiter im Kühlschrank. Und wenn der Urin weiter dann auch negativ ist, wird es einfach weggeschmissen. Aber wenn der Abstrich positiv ist, dann schicken wir es weg und gucken dann auch nach der Viruslast im Blut. Und die Serologie, also kann man, wenn man mag, noch Immunglobuline bestimmen, aber tatsächlich ist das gar nicht, das braucht man eigentlich gar nicht mehr. Aber dann kann man da Parameter nachträglich draus. Und damit kann man das Kind in Ruhe lassen. Man nimmt Material, was sowieso sonst in die Tonne geht. Es muss gut vorbereitet sein und es dauert einen Moment, bis es alle vergegenwärtigt haben. Und dass dann der Abstrich auch der richtige Abstrich ist. Und nein, nicht der bakteriologische Abstrich, sondern der virologische Abstrich. Also da hängt dann schon manchmal der Teufel im Detail. Aber wenn man das ein paar Mal durchexerziert hat und es dann noch einmal erklärt und noch einmal und dann geht es irgendwann.
Und um das hier auch nochmal zu klären, warum schickt ihr nicht gleich das Nabelschnurblut weg?
Weil wir mit dem, der Abstrich ist eigentlich hoch valide, insbesondere wenn er so genommen ist. Und da gibt es tatsächlich bessere Daten als zum Blut. Also die Viruslast im Blut ist deutlich geringer. Ja. Und einen falschen Negativen aus dem Blut habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, aber eigentlich die Diagnostik steht auf dem Urin und dem Mundschleimhautabstrich. Und je älter die Kinder werden, desto eher produziert man mit dem Abstrich falsche Befunde, sowohl falsch positiv durch die Milch. Martin Enders hat aber auch schon falsch negative Abstriche publiziert, da war ich auch baff erstaunt. Okay. Und deswegen, wenn der Abstrich dann früh.
Okay, ist ja also relativ klar strukturierter Algorithmus. Ja. Und wenn wir jetzt sowohl Urin als auch Abstrich meinetwegen negativ haben, dann können wir Entwarnung geben.
Ja. Punkt und das aus. Sollte man auch entwarnen. Dann sollte man das Buch zumachen ohne Not auch nicht wieder aufmachen. Ja. Also was ich auch schon erlebt habe, alles schick, alles fein, Kind ist negativ. Kinderarzt hat dann bei der U3 und der U4 gedacht, wir gucken doch nochmal und dann war es positiv und dann war die Familie völlig verunsichert. Aber das ist dann eine postnatale Infektion. Und wenn das Kind immungesund ist, wird es davon nicht krank. Das ist, also wenn wirklich sauber geguckt worden ist und es ist negativ, Buch zu, nehmen wir danach gucken, außer das Kind wird krank und man vermutet, weiß du Deutsch oder was.
Okay. Und auch wenn ich irgendwelche Symptome habe, sprich eher Mikrozephalis oder wenn es CMV negativ ist, Urin, ist es negativ. Okay. Ja. Jetzt machen wir den nächsten Fall. CMV, Urin ist positiv.
Was dann, machen wir denn? Dann brauchst du einen kompletten Workup. Also man braucht einen Ultraschall vom Kopf, man braucht einen Ultraschall vom Abdomen. Wie groß ist die Leber? Wie groß ist der Milz? Gibt es eine Echogenitätsveränderung? Man braucht Labor. Thrombozytopenie ist nicht selten. Neutropenie ist nicht selten. Leberwerterhöhung können vorliegen. Formal braucht man einen richtig guten Hörtest. Seitengetrennte Bera, frequenzspezifisch. Formal und von der Literatur alles schick, alles fein. In real life ist das nicht leicht hinzukriegen. Zumal man hat ja längstens 28 Tage, um zur Therapieentscheidung zu kommen, ja oder nein. Und je früher man, wenn man therapieren will, desto besser. Und was in der Leitlinie wirklich neu ist, das gab es bisher so nicht, ist, dass eine MRT vom Kopf als obligate Untersuchung eingeführt wurde. Das ist auch schon in der internationalen Leitlinie vom April so drin. haben wir ein bisschen differenzierter und das finde ich auch richtig gut. Und zwar, wenn ein Kind aus anderem Grund eine Indikation zur antiviralen Therapie hat, hat zum Beispiel einen auffälligen Hörtest und muss behandelt werden mit Valganciclovir, dann kann man die MRT im Verlauf machen. Da geht es im Wesentlichen um Gyrierungs- und Migrationsstörungen. Dinge, die einem im Ultraschall auch mal durchflutschen können. Also wenn ich einen anderen Grund zur Therapie habe, kann ich die MRT später machen. Denkt man, ja, das Kind ist asymptomatisch und man ist so auf dem Weg asymptomatische Infektion und keine Therapie, dann braucht man eine MRT vom Kopf in den ersten 28 Lebenstagen.
Okay.
War ein heißer Gegenstand der Diskussion. Man hofft, dass man das in Feed and Sleep hinbekommt, also ohne Sedierung. Ja. Das klappt oft, aber nicht immer. Deswegen, also da haben wir lange diskutiert, aber die Datenlage ist so. Und wie gesagt, in der internationalen Leitlinie ist auch empfohlen seit April 24. Und ich finde es gut, dass wir wenigstens die Differenzierung noch gemacht haben zwischen, also dass man den Zeitpunkt wählen kann. Weil wenn man das Kind sowieso therapiert aus anderem Grund, dann kann man sich damit Zeit lassen. Dann ist das eine zusätzliche Information, um die Prognose besser abschätzen zu können. Aber man braucht es nicht als diagnostisches Mittel zur Therapieentscheidung.
Aber da stellt sich ja häufig die Frage, also das kommt ja immer das Argument, wenn ich behandle, das Einzige, was ich sozusagen behandeln kann oder eventuell in der Ausprägung weniger habe, sind die Hörstörungen. Die Gyrierungsstörungen und so weiter werde ich ja dadurch nicht mehr so behandeln können.
Schwierig. Na. Also natürlich sind die Hörstörungen, das sind am besten untersucht. Das liegt aber auch daran, weil das eine Sache ist, die man gut objektivieren kann und gut untersuchen kann und gut publizieren kann. Aber in der ersten Studie von Kimberlin, ist auch schon vor 2003, also 20 Jahre her, hat man auch die Entwicklung der Kinder untersucht im Verlauf. Das hat dann schlappe 6 Jahre gedauert, bis das publiziert war. Oliver hieß sie, die das publiziert hat. Und da gab es auch bei den behandelten Kindern einen signifikant besseren Verlauf bei der in der Kognition und in der neurologischen Entwicklung.
Okay.
Natürlich hat man seinerzeit da nicht...
Nicht die Diagnostik so gemacht.
Ja.
Verstehe. Okay, also gutes Argument für die Behandlung. Wenn behandeln, dann 6 Monate.
Ja.
Das wird dann auch nicht durch irgendwelche zwischenzeitlichen Untersuchungen irgendwie gesteuert schon, aber nicht entschieden, ob länger oder kürzer behandeln.
Also es gibt tatsächlich einige Kinder, die entwickeln schwere Neutropenien unter der Therapie.
Ja, denn
muss man Dosis reduzieren, manche muss man pausieren und manche, also ich hatte auch schon Kinder, da haben wir nach 6 Wochen aufgehört, weil einfach die Neutrophilen unter 500 kamen. Also unter Therapie blieben die unter 500 lang gesagt, das kann man so nicht machen. Und auch da, das ist vielleicht auch was aus den Zwischentönen. Also die Publikation, aus der die 6-Monate-Therapie erwachsen ist, hat differenziert zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Das war Kimberlin 2015. Und da muss man sagen, dass das Primary Outcome war eigentlich das Hörvermögen nach einem halben Jahr. Da gab es keinen Unterschied. Also, aber im Secondary Outcome Hörvermögen nach 12 und 24 Monaten, da war die 6 Monate Therapie überlegen. Und daher fußt das, dass man sagt,
okay, diese 6 Monate.
Da kommen die 6 Monate.
Ja, ja.
Das heißt aber auch umgekehrt, also wenn man warum auch immer Probleme hat mit der Therapie, aber man kriegt wenigstens die 6 Wochen hin, ist das schon mal besser als nichts.
Verstehe. Ja, gut. Also Therapie-Monitoring wichtig, aber ich habe keine, sag ich mal, neurologische Untersuchungen, wo ich sage, okay, die greift jetzt oder ein Virusstatus mache ich jetzt nicht, wo ich sage, jetzt kann ich aufhören oder fortsetzen nochmal. Ne?
Nee.
Gut.
Tatsächlich, es gab bei der Indikation zum Start der Therapie gibt es 1-2 Studien, die aus der Höhe der Viruslast abgeleitet haben, wann sie denn die Therapie starten. Klingt ja auch interessant.
Ja.
Aber hat sich nie in Leitlinien am Ende des Tages durchgesetzt. Vielleicht ist das in 10 Jahren anders, aber bisher ist es, also man macht diese Viruslast, um zu gucken, wie fällt die im Verlauf und dass man auch mitkriegt, wenn die wieder ansteigen, die Viruslast, dann gibt es entweder ein Compliance-Problem oder eine Resistenzentwicklung. Und dafür brauchen wir die Viruslast.
Muss gucken,
wie das läuft.
Aber ich kann den Eltern nicht irgendwie da eine Prognose sagen, wenn die jetzt abfällt, dass es dann besonders gut ist oder irgendwie so.
Okay. Nee, man kann sagen, es wirkt, es fällt. Und wenn es wieder steigt, muss man klären, warum. Also jetzt ist gerade vor 6 Wochen auch eine Mama, ja, sie gibt das Medikament und hin und her die Viruslast angestiegen, das Labor pfiffig, hat nicht den Rest weggeschmissen, sondern hat dann den Gangcyclovir-Spiegel bestimmt und der war nicht nachweisbar. Als ich die Mama angerufen habe, gesagt, na, seit wann geben Sie es denn nicht mehr? Und sie, ja, woher wissen Sie das? Ich also. Und es ist, ja, so ist das Leben. Sie hat versprochen, sie fängt wieder an. Aber gut, werde ich beim nächsten Kontrolle sehen.
Okay. Gut, jetzt haben wir, sage ich mal, den einfacheren Fall besprochen, wo wir pränatal schon wussten, dass eine Infektion ist oder die Daten haben. Jetzt haben wir den anderen Fall, der häufiger, sage ich mal, vorkommt, wo wir ein Kind auf die Welt kommt, was Symptome einer möglichen CMV-Infektion hat. Sprich Mikrozephalis oder ganz beliebt jetzt irgendwelche Verkalkungen im Ultraschall, im Hirn, Schädelultraschall, periventrikuläre Echogenitätserhöhung oder perivaskuläre Verkalkung. Was mache ich da?
Großzügig nach einer konatalen CMV gucken. Und da muss man auch, man wird dann viel auf den Weg bringen und negative Befunde zurückbekommen. Die sind aber auch sehr wertvoll. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem, also man hat ein mikrozephales Kind, man macht einen Urin und der ist positiv, dann steht die Therapieindikation eigentlich schon. Man macht zwar die komplette Diagnostik weiter, aber dann ist es unheimlich wichtig, dass man es auch früh losgetreten hat und das wirklich, also die Diagnostik, also der Urin muss aus den ersten 3 Lebenswochen sein. Später kann es auch eine postnatale CMV-Infektion sein.
Also sollte eigentlich zur U2 dazugehören?
Ein Stück weit, ja.
Ja. Okay.
Und was bei uns leider wirklich eine Besonderheit ist, ich glaube, es gibt es in keinem anderen europäischen Land, also wenn manchmal kommt es ja doch zum Delay oder die Symptome treten dann erst bei der U3 auf und man will wissen, war es jetzt eine Konatale oder nicht. Unsere neugeborenen Screening-Karten werden halt leider nach spätestens 3 Monaten vernichtet. Ja. Und dann kann es sein, man hat ein symptomatisches Kind und man findet dann mit verspätet CMV im Urin und kann nicht mehr unterscheiden, ob es eine angeborene CMV-Infektion war, die das Problem gemacht hat. Oder ob das Kind ein ganz anderes Problem hat und hat es nur blöderweise über die Muttermilch mit CMV infiziert. Das ist richtig, aus diesem Dilemma kommt man dann nicht raus. Man kann die Diagnose dann nicht mehr stellen, außer die Familie hat den Nabelschnur stumpf aufgehoben oder weiß zu gucken. Aber deswegen sage ich auch immer, dass der Ausschluss einer konatalen CMV mitunter sehr wertvoll sein kann. Also in meiner Frankfurter Zeit gab es ein Kind, der ist dann so mit 7, 8 Monaten neurologisch auffällig geworden und der hatte dann auch CMV im Urin und der war zufällig in der CMV-Studie drin und dann hatten wir den Ausschluss einer konatalen CMV bei dem Kind und da könnte man sagen, also das ist eine postnatale CMV, die Symptome erklären sich nicht durch diese Infektion, der hat was anderes. Und bei denen...
Und das ist ja der wichtige Punkt, also dass ich damit nicht, dass ich dann weitersuche für die neurologischen Symptome. Okay.
Deswegen, also wenn ein Kind Symptome hat, die vereinbar sind mit einer konatalen CMV und das ist halt leider Gottes relativ viel und breit und unspezifisch.
Deswegen,
Dann lieber einmal großzügig den Urin gemacht und wenn er negativ ist, ist er negativ. Gut dokumentieren, ins gelbe Heft schreiben und dann war es das nicht. Und wenn es das Werk war, kann man den Faden weiter verfolgen und muss zur Entscheidung kommen, Therapieindikation ja, nein.
Also wir hatten jetzt gesagt, den einen großen Komplex, ich sag mal, zerebrale Auffälligkeiten im Ultraschall sollte man unbedingt, sollte es dazugehören. Und den anderen Komplex die Hörstörung. Auffälligkeit beim Hörscreening sollte dazu führen, dass CMV-Urin untersucht wird. Ja. Dann haben wir eher so Blutauffälligkeiten. Gut, Blueberry Muffin ist jetzt liegt auf der Hand. Ja. Thrombozytopenie auch, aber auch eine direkte Hyperbilirubinämie sollte mit dazugehören. Was haben wir noch so als
Transaminasenerhöhung?
Ja.
Und es gibt tatsächlich Kinder, die kommen mit massiven respiratorischen Problemen auf die Welt. Es ist zwar eher die Außen, aber konatale CMV-Pneumonie hat tatsächlich jetzt schon mehr als einen. Okay. Also, und es ist auch, also es gibt tatsächlich Kinder mit konataler CMV, die sind postnatal richtig schwerst krank. Die gehen auf die Intensivstation, werden intubiert, beatmet, pipapo. Und dann ist schon auch gut, wenn man das entweder vom Tisch hat oder auch schnell auf den Tisch draufkriegt. Aber das sind schon seltene Fälle. Aber also ich habe schon mehr als einen erlebt. Und also die Klassiker wären Neurologie, Leber, gastrointestinale Probleme, kann es auch bedingen. Das sollte man schon danach gucken.
Welche Befunde von der Mutter kann ich sozusagen verwenden? Wenn die CMV negativ ist, wie lange kann ich das sozusagen gelten lassen?
Also gerade bei den Kindern, die schon älter sind, also wenn man dann nachweisen kann, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt CMV seronegativ war, dann kann das Kind keine konatale CMV gehabt haben. Das geht nicht. Ja. In aller Regel gibt es da aber nichts. Und die Rückstellproben, die in dem Mutterpass immer stehen, wir drin, Rückstellprobe erhoben. Also ich habe jetzt ein, zwei Mal versucht, diese Rückstellprobe habhaft zu werden. Das hat auch nicht funktioniert. Aber tatsächlich, das ist bei unklaren Situationen, kann das mal helfen. Meistens sind die Mütter dann positiv und dann ist man genauso schlau wie zuvor.
Das ist noch eine Frage zu der Diagnostik beim CMV-Positiven, wo ich den Verdacht habe auf eine CMV-Infektion. Liquoruntersuchung wird ja auch mal diskutiert.
Ja, da ist es so, dass also die internationale Leitlinie sagt ganz klar, Liquor brauchen wir nicht mehr. Das haben wir in der Leitlinie bei uns ein bisschen abgestuft interpretiert. Also bei Auffälligkeiten im Ultraschall kann man schon nach CMV im Liquor gucken. Das hat prognostisch schon eine Aussagekraft. Aber es gehört nicht zur kompletten Workup dazu. Also
aber beeinflusst meine Therapie auch nicht richtig. Oder?
Auch, ja, also jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, würde man bei einem CMV-positiven Kind CMV im Liquor nachweisen, dann wäre das eine Therapieindikation. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich theoretisches Konstrukt. Das habe ich so noch nicht gesehen.
Also ja, gut. Aber würde jetzt nicht, ich würde ja die Liquorpunktion eher machen, wenn ich so andere Auffälligkeiten habe, noch zerebrale und dann positiven Befund, würde es meine Therapie nicht beeinflussen.
Nee, würde nicht.
Okay. Kommen wir zum Schluss nochmal dazu, dann die Nachuntersuchung. Also ich habe die 6 Monate sozusagen betreut. Oder die haben 6 Monate Medikament bekommen. Wie läuft es denn weiter?
Also insbesondere auch da haben wir haben da ein bisschen differenziert zwischen den Kindern, die symptomatisch sind und eine Therapie bekommen haben. Die haben einen engeren Workup. Die werden nachuntersucht, bis sie praktisch in die Schule gehen. Wäre dann auch ganz gut standardisierte entwicklungsneurologische Untersuchungen, also Bailey mit 2 Jahren, vielleicht Kaufmann ABC mit 6, dass man Stück weit weiß, was es, also wie entwickelt sich das Kind. Was auch neu ist, das ist leichter hingeschrieben als tatsächlich gemacht. Es hat sich die letzten 10 Jahre gezeigt, dass Gleichgewichtsstörungen auch ein Symptom der konatalen CMV-Infektionen sind. Zumindest mir sind jetzt keine standardisierten Tests zu Gleichgewichtsstörungen bekannt. Also ich mache das bis jetzt klinisch orientierend. Das ist dann halt ein bisschen grob. Da muss ich auch überlegen, wie ich das selbst gut in den Griff kriege. Aber es ist in Daten gut belegt, dass Gleichgewichtsstörungen ein Symptom der konatalen CMV sind. Bei den asymptomatischen Kindern da läuft viel über die Vorsorgeuntersuchungen, Aber die Hörtests brauchen die schon auch noch, weil sie, also Hörtests im Verlauf, weil 10-15% der Kinder dann doch eine Hörstörung kriegen. Da geht's nicht drum, die dann noch verzögert antiviral zu behandeln. Das ist dann rum. Aber es geht drum, sie früh zu detektieren und ihnen früh eine symptomatische Therapie, sei es mit Hörgeräten oder auch ein Cochlea-Implantat anzubieten. Und da ist es so, wenn einem das zwischen die Stühle fällt und die Diagnose zu spät gestellt wird, dann gibt es Sprachentwicklungsstörungen. Wenn das früh auftritt, kann es auch sein, dass die Ausreifung der Hörbahn beeinträchtigt wird. Also da muss man schon am Ball bleiben.
Okay. Dann möchte ich jetzt den Kreis mal schließen. Du hattest erzählt, dass du sozusagen angefangen hast, mit dem Karl Bauer so über die Ernährung da zu dem Thema gekommen bist. Deswegen dürfen wir ein Thema nicht offen undiskutiert lassen, nämlich die Frühgeborenen und Muttermilchernährung. Ihr habt euch da positioniert.
Tatsächlich haben wir da empfohlen, dass bei den Kindern unter 1500 Gramm und unter 32 Wochen der CMV-Zero-Status der Mutter bestimmt werden soll. Und bei den Frauen, die CMV-Zero negativ sind, da ist es ja einfach. Da kann man sagen, die kriegen die frische Milch. Bei denen, die CMV-Zero positiv sind, haben wir keine eindeutige Empfehlung festgelegt, weil es gibt verschiedene Methoden, wie man eine Virusinaktivierung betreiben kann, die wiederum unterschiedliche Einflüsse hat auf die Qualität der Milch. Und die internationalen Leitlinien sind sich da alles andere als einig, sodass am Ende des Tages wirklich jedes Haus für sich die Entscheidung treffen muss. Was wir aber schon sehr klar formuliert haben, und das kann ich nur ans Herz legen, dass wenn man sich für ein Verfahren entscheidet, das nicht 100% CMV inaktiviert, also wenn man jetzt nicht klassisch pasteurisiert, sollte man bei diesen Frühgeborenen eine konnatale CMV-Infektion unbedingt ausschließen. Also auch bei den Kleinen, natürlich muss man gucken, wie man das dann macht. Also was ich schon gemacht habe, den Urin aus der Erstversorgungstüte.
Ja, wollte ich sagen. Also das sollte ja möglich sein. Ja.
Also wenn da einer reinfischert, das kann man nehmen. Ja. Und der Rest ist Fruchtwasser und das ist auch Urin und da kann man das Kind im Urin lassen. Oder wenn man dann loslegt und guckt nach Calcium und Phosphat im Urin und einen Pipi-Beutel klebt. Natürlich ist das bei so 22, 23, 24 Wochen, das ist alles kein Spaß. Aber noch viel blöder ist, irgendwie mit 28, 29 Wochen kriegt er eine Cholestase und eine Thrombopenie, man findet CMV und eiert dann darum, was es jetzt wirklich ist. Also das ist auch sehr klar empfohlen. Also wenn man ein Verfahren der Ernährung wählt, das nicht sicher CMV inaktiviert, sollte man eine Konatale bei einem Frühgeborenen ausschließen.
Und eine Sache, was ihr auch ganz klar geschrieben habt, was auch wichtig ist, es bringt nichts, die Muttermilch zu untersuchen. Das ist also, ja.
Das kann man.
Kommt immer wieder nochmal irgendwie diese Frage, aber das bringt einfach nichts, ja.
Also, man kann das im Rahmen von Studien und, für die klinische Versorgung des Patienten hilft das nicht weiter.
Okay, damit haben wir die Leitlinie relativ schön durchgesprochen. Jetzt möchte ich zum Abschluss so ein bisschen einen Ausblick nochmal haben. Wenn wir uns in 10 Jahren nochmal treffen, was denkst du, hat sich bis dahin getan?
Ich hoffe, dass es infolge von Corona und mRNA-Impfstoffen sich da was tut. Also da ist noch wissenschaftlich einiges on track. Ich weiß halt nicht, wie erfolgsversprechend das ist. Also die letzten 20 Jahre war es mit Impfentwicklung immer so, man ging auf einen Kongress und dann wurde ein Impfkandidat vorgestellt und dann hat man verglichen die Impfantwort mit der Wildvirusinfektion oder mit einem Laborvirus. Da habe ich nie verstanden, warum man das so macht, weil eine CMV-seropositive Mutter kann genauso ein Kind mit konataler CMV bekommen, wie eine Seronegative. Also die Antikörper der Schwangeren das schützt nicht. Das ist nicht wie bei Röteln oder wie bei Toxoplasmose. Also wenn ich eine Frau habe, die ist toxoplositiv und die wird schwanger, dass die dann ein Kind mit konjugaler Toxoplasmose bekommt, ist eine absolute Rarität. Oder auch Röteln. Wenn die Frau zweimal aktiv geimpft ist, kriegt das Kind keine konjugale Röteln. Also zumindest, wenn es normal zugeht. Das ist bei CMV nicht so. Weil, also in Indien ist die Seroprävalenz von CMV bei 98%. Die haben mehr Kinder mit konjugaler CMV als wir. Also das ist dann das Kapitel der Non-Primary Infection. Deswegen gelten die Hygieneempfehlungen auch für CMV-Seropositive. Tatsächlich gibt es da keine Daten dazu, aber das haben wir in der Leitliniengruppe lang diskutiert. Und dann haben wir gesagt, also es ist davon auszugehen, dass die Hygieneempfehlung zumindest vor einer das Risiko einer Reinfektion mit einem anderen Stamm reduziert. Und deswegen sollen die auch die CMV-Seropositiven diese Hygieneempfehlung umsetzen. Okay. Die Frage war, auf was hoffe ich in 10 Jahren? Ich hoffe, dass wir jetzt dass wir durch Corona so viel zum mRNA-Impfstoff gelernt haben, dass es uns irgendwann gelingt, einen zu produzieren, der dann tatsächlich das Risiko von konjugalen CMV-Infektionen signifikant senkt. Das wäre wirklich the golden bullet. Also das wäre klasse. Aber da ist viel Hoffnung dabei. Ich kenne die Daten der aktuell laufenden Studien jetzt noch nicht so und einen Impfstoff sehe ich noch gar nicht in der Zulassung. Was ich mir bis dahin wünschen würde, eine bessere Durchdringung der Information. Also dass Frauen, die wissen, okay, ich möchte gerne eine Familie gründen, okay, ich muss aufpassen bei kleinen Kindern und ich muss meine Hygienemaßnahmen. Also nicht nur bei Toxoplasmose, keine Katze und kein Hackfleisch, sondern dann auch weiß bei CMV keine kleinen Kinder. Knutschen oder wickeln oder weiß der Kuckuck, das wäre meiner Meinung nach also relativ einfach, nebenwirkungsarm und relativ mit wenig Kosten assoziiert möglich. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung.
Das ist spannend, ne? Du hattest gerade Toxoplasmose gebracht. Das ist bei jeder Schwangeren, ist das klar, ne? Also keine Katze und so weiter, aber diesen Nuckel ablecken oder so ist irgendwie nicht so richtig im Bewusstsein. Ja. Und du engagierst dich ja auch sehr bei betroffenen Vereinen und so weiter. Und so ein bisschen haben wir ja gemeinsam was gemacht, mit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene, diesen Aufklärungsfilm produziert. Ja. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Sehr also gut. Den ruhig verbreiten und darauf hinweisen.
Der ist richtig cool. Also der bringt sozusagen die Perspektive der Betroffenen auf den Punkt. Muss man wirklich sagen. So geht es den Menschen.
Na gut, mal gucken, was war, wie gesagt, in 10 Jahren, wenn wir uns dann wieder treffen, da Neuigkeiten gibt. Wir haben im Podcast auch immer einen Literaturservice. Natürlich werden wir an dieser Stelle die Leitlinie verlinken. Und ich kann die einfach nur empfehlen zu lesen. Die ist so praktisch. Ich habe ja viele Leitlinien schon gelesen, aber das ist eine der wirklich sehr praktisch orientierten Leitlinien, die man so gleich in die Klinik überführen kann. Also Glückwunsch von mir nochmal da.
Vielen lieben Dank. Da haben wir auch wirklich bewusst, wir haben gestartet mit einer S3-Leitlinie. Das war der eigentliche Ansatz.
Okay.
Und dann haben wir irgendwie gemerkt, die Datenlage ist nicht, es gibt's wirklich nicht her. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt eine S2K-Leitlinie, lesen, was vorhanden ist und interpretieren das bestmöglich und so kam das. Ja. Vielleicht gibt es in 10 Jahren eine S3-Leitlinie. Das wäre
super. Aber ich glaube, das ist ja häufig so, wenn es so wenig Daten gibt oder selbst nur ein paar Daten, das muss ja praktikabel sein. Und das ist euch echt gelungen. Also Glückwunsch nochmal.
Vielen lieben Dank.
Horst, zum Schluss stelle ich meinen Gast immer noch eine Frage, eher so eine persönliche Art. Wenn du jetzt sozusagen nochmal frisch deine Karriere starten würdest, was wäre das Thema, mit dem du dich beschäftigen würdest?
Die sollen sich damit beschäftigen, was sie wirklich interessiert. Und nicht das, was ihnen einer in die Tasche steckt. Herr Bauer hatte mir das Thema damals nahegelegt. Ich habe mich damit beschäftigt und habe damals gedacht, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Also was für ein Durcheinander. Also meine erste Publikation dazu war, dass irgendwie ein Drittel aller Frühgeborenen mit Formelnahrung ernährt werden, damit sie sich nicht mit CMV infizieren. Und bei allem Durcheinander um die Leitlinien, also es gab zigtausend verschiedene Leitlinien, in keiner stand, man soll Formularnahrung geben. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, hier gibt's was aufzuräumen. Und deswegen, jetzt bin ich nicht mehr an der Uni, sondern bin hier im Perinatalzentrum Level 2 und kann mich trotzdem wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. Und also ich habe hier so eine CMV-Sprechstunde und bin Mitglied bei CCMVNet, das ist ein europäisches Netzwerk, da geben wir unsere Patienten ein. Und das ist alles möglich und ist alles machbar. Ich würde das sicher nicht tun, wenn das ein Thema wäre, was mich nicht wirklich interessieren würde. Ja. Also mich drängt hier gar keiner, das voranzutreiben. Aber es erfüllt mich mit Zufriedenheit. Es beschäftigt mich. Es hält meine wissenschaftliche Ader am Leben. Und los ging's mit, jawohl, das Thema hat mich interessiert. Und das würde ich den Jungen mit auf. Überlegt euch, was euch wirklich interessiert. Und dann kniet euch rein und beißt euch fest und lasst auch mal nicht los, wenn Gegenwind kommt oder wenn es mal nicht so viel Spaß macht. Gehört zum Leben dazu.
Und dass du für das Thema lebst, hat man, glaube ich, gemerkt oder merkt man auch den Podcast an. Ich danke dir, das hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich danke ebenso und wenn es Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema angeborene CMV-Infektion mit Dr. Buxmann aus Gelnhausen. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen wir die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.